Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Tour le Jour, dein tägliches Update zu den French Open mit Tobias Rieger und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Tag 6 der French Open und es wird langsam wärmer in Paris. Heute standen die ersten Matches der dritten Runde bei den Damen und den Herren auf dem Programm und neben dem einen oder anderen dicken Schinken gab es natürlich erwartete Siege und auch Überraschungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Tour le Jour, dem Daily zu den French Open hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobias Rieger, ich vertrete heute Andreas Thies, natürlich nicht vertreten werden muss, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Tobi.
Philipp, eben habe ich von langen Matches gesprochen und es gab viele Matches heute, deshalb lass uns direkt starten. Und unser Match des Tages war auch eines dieser langen Schinken. Am Ende gewinnt Anastasia Sevastova nach 3 Stunden 21 gegen Elise Mertens. Und das Spiel war nicht nur lang und hat den Zeitplan der Organisatoren ein bisschen durcheinander gewirbelt, sondern es war auch richtig gut.
Ja, das hat Spaß gemacht. Es startete mit den anderen beiden Damen-Matches um 11 Uhr. Von daher war es am Anfang schwer, sich auf ein Match zu konzentrieren. Man merkte, wie sich alles verteilte auf diese 3 Matches. Und die anderen beiden endeten dann quasi direkt zum Beginn des dritten Satzes von diesem Match. Und da hat Mertens gegen Sevastova nochmal richtig angezogen. Mertens ja eben wirklich so diese große Spielerin, die in der Lage ist, einfach sehr viele Bälle zurückzubekommen, die in der Lage ist, viel zu verteilen. Sevastova war eine dieser Zaubererinnen, die einfach unglaublich viel improvisieren kann, was sie dann hier in dem Match ja auch gezeigt hat. Wir hatten ja auch dieses GIF bei uns auf der Timeline verbreitet, wo sie diesen Stopball spielt, wo jeder mit einem Squashschlag rechnet, wo sie wirklich in die rechte Ecke reinrutscht und statt den einfach nur zurückzustoßen, spielt sie einen Stopball mit Seitenspin, selten sowas gesehen. Und viele dieser Höhepunkte gab es in diesem Match. Und es waren sehr lange Ballwechsel zum Ende hin, sehr taktisch gespielte Ballwechsel. Mertens rutschte immer wieder weg, weil Sevastova sie einfach in die falsche Richtung laufen ließ. Sevastova wie Mertens hatten beide Probleme, ihre Chancen zu nutzen. Sevastova drehte allerdings jedes Mal auf, wenn es darum ging, einen Matchball abzuwehren und sie hat deren 5 abgewehrt. Und so entwickelten sich wirklich 30, 35, 40 hochklassige Minuten zum Ende dieses Matches. War überhaupt nicht klar, wer das gewinnen würde, selbst wenn Sevastova etwas fitter, etwas besser aussah. Aber Mertens eben bekam diese Matchbälle und Sevastova hat sie abgewehrt, teils spektakulär. Darunter ein Ball, der wirklich von der Rückhand die Linie entlang ging und ganz klar auf der Linie landete, aber erst so aussah, als wenn er rausging. Und das Publikum war sehr involviert. Es war also wirklich ein klassisches Grand-Slam-Match, das sehr viel Spaß gemacht hat. Für beide natürlich ein richtig wichtiges Match. Wir werden gleich noch darüber sprechen. Die untere Hälfte bricht immer mehr auf und Sevastova wie Mertens, beide schon Grand-Slam-Halbfinale erreicht, aber für beide natürlich auch eine riesige Chance, hier sehr weit zu kommen.
Denn die nächste Gegnerin von Sevastova ist Markéta Vondrousova, die relativ beeindruckend Carla Suarez Navarro besiegt hat. 6-4, 6-4 war es am Ende. Vondrousova in Rom schon 3 Siege, jetzt 3 Siege in Paris. Unter anderem hatte sie in Rom Simone Halep geschlagen. Läuft bei ihr.
Läuft auf jeden Fall. Und sie ist ja wirklich erst 19 Jahre alt. Sie geht immer so ein bisschen unter. Wirklich in der breiten Tennisöffentlichkeit, wenn wir über die großen Talente sprechen. Aber sie hat definitiv ein großes Talent. Eben nicht in der Form, dass sie besonders hart auf den Ball draufschlägt oder einen verdammt guten Aufschlag hat oder eine Return-Weltmeisterin ist, sondern einfach dadurch, dass sie in der Lage ist, sich an Gegnerinnen anzupassen. Und ich hatte vor 2 Tagen, als wir das Match schon kurz sprachen, spekuliert, dass Suarez Navarro hier unter Umständen doch einen Schritt zu weit sein könnte, einfach dadurch, dass sie in der Lage ist, ihre Rückhand so gut abzudecken. Sie hat so eine fantastische Defensive, sie kriegt so viel zurück auf der Rückhand, aber Vondrousova hat quasi das Spiel von Suarez Navarro gespiegelt, aber hat es dann halt immer einen weitergetrieben. Und das ist ein bisschen ihre große Stärke. Sie hat eigentlich alles, was man braucht als Tennisspielerin. Nichts ist überragend, aber alles ist ziemlich bis sehr gut. Und so ist sie in der Lage, sich auf jede Gegnerin individuell einzustellen. Und das hat sie hier auch gemacht. Und daher wird es so spannend werden gegen Sevastova. Beide nicht unbedingt unähnliche Spielerinnen. Vondrousova wird wahrscheinlich einst mal eine bessere Karriere haben, wird als etwas komplettere Spielerin wahrscheinlich sich mehr Chancen erarbeiten. Aber hier trifft sie eben auf eine etwas erfahrenere Version. Jetzt natürlich die Frage, wie erschöpft ist Sevastova nach diesem langen Match? Denn es war eben nicht nur lang, es war sehr intensiv. Sie musste eben immer wieder durch diese Stresssituation des abgewehrten Matchballs gehen. Wenn Wondrouschewa sich hier komplett fehler- und schadensfrei hält, routiniert durch alles durchgeht. Also ziemlich offene Geschichte, aber beide haben auf ihre Weise heute sehr gut gespielt. Wondrouschewa wie Sevastova.
Nicht ganz so zufrieden wird vermutlich Sloane Stephens mit ihrem heutigen Tag sein. Sie hat gegen Polona Herzog gespielt und wurde ordentlich gefordert, würde ich sagen. Am Ende waren es 3 Sätze. Philipp, wir haben zwischendurch schon geschrieben, da stand 6-3, 5-4 für Stephens im zweiten Satz. Sie schlug auf, hatte schon Matchball. Ich glaube, Eurosport ist auch rübergegangen von dem Nadal-Spiel weg, um diese Matchbälle zu zeigen. Aber sie konnte den Satz nicht durchbringen. Und am Ende war es dann so, dass Herzog den Satz 7-5 gewann. Im dritten führte Stephens wieder 4-0. Auch das konnte sie nicht direkt durchbringen. 5-4 stand es. Sie schlug wieder auf das Match auf, um dann am Ende 6-4 im dritten Satz zu gewinnen. 2 Stunden 34, auch das eher ein längeres Spiel und mit dem Sevastova-Match dann insgesamt fast 6 Stunden auf Kurz zu Son Longlin. Das war gutes Damen-Tennis an dem Tag.
Es war irgendwie ein komisches Match. Wir wissen, was Herzog kann. Herzog hat ordentlich Topspin in ihren Schlägen drin, ist in der Lage, dadurch Courts zu öffnen. Und was sie hier gegen Stephens gemacht hat, sie hat viele Topspins gespielt, sie hat Stephens weit hinter die Grundlinie gedrängt und Stephens hat geantwortet, teils durch kluges Kontertennis, teils dadurch, dass sie die Welle nur hoch zurückgespielt hat. Teils hat sie viele wackelige Fehler drin gehabt und bei ihr kann man das Selbstbewusstsein immer in der Vorhand erkennen. Wenn sie richtig gut drauf ist, dann ist das einer der besten Schläge, die es überhaupt im Tennis gibt. Wenn sie ein bisschen wackelig ist, dann passieren eher da die Fehler. Und Herzog hat das klug gemacht, aber Stephens hat natürlich einen Power-Vorteil. Stephens hat im Endeffekt ja, die Waffen, die Herzog vielleicht so ein bisschen fehlen und das hat sie dann am Ende für sie ausgenutzt. Aber das war eine wackelige Angelegenheit und hätte sie da bei 5-4 im dritten Satz das Break kassiert, wäre mir nicht sicher gewesen, dass sie das nach Hause gebracht hätte. Denn im zweiten Satz, du sprachst es an, sie serviert aufs Match, sie hat mehrere Matchbälle zu dem Zeitpunkt auch gehabt und sie gibt den Satz dann sehr schnell ab und ich vermute, Ähnliches wäre passiert und für sie kommt jetzt ja so eine ganz große Aufgabe in der nächsten Runde.
Genau. Am Ende war es der 6. Matchball, den Sloane Stephens nutzen konnte. Und die große Aufgabe, die du gerade angesprochen hast, ist niemand Geringeres als French Open-Siegerin Muguruza. Die hat nämlich gegen Elina Svitolina 6-3, 6-3 gewonnen. Es war übrigens mein Tipp für das längste Match des Tages. 1:29 waren es am Ende dann nur. Also gut gescheitert bin ich an der Stelle. Aber das war ein überzeugender Auftritt von Muguruza.
Auf jeden Fall. Wir hatten nach den letzten beiden Runden schon über sie gesprochen, dass hier bei dem French Open ihre Komfortzone ist, weil sie einfach die Bälle genau dorthin bekommt, wo sie sie braucht, um ihre Art von Tennis aufzuziehen. Was hier jetzt spannend war, sie hat viele der Ballwechsel gewonnen, die kurz waren, also so diese klassischen Ballwechsel von 1-4 Schläge. Das heißt, sie war gut beim Aufschlag, sie war gut beim Return, sie war gut bei den Schlägen, die direkt danach kamen. Svitolina war besser, wenn es darum ging, die langen Ballwechsel zu gewinnen. Die konnte Muguruza aber verhindern. Und Muguruza hat das 1,5 Sätze souverän gemacht. Dann fing sie an zu wackeln, auch weil Svitolina in der Lage war, die tiefen Bälle, die Muguruza gespielt hat, noch tiefer zurückzuspielen. Und Muguruza war einfach nicht in der Lage, genug Winkel reinzubringen. Und Svitolina sah immer noch nicht absolut topfit aus. Und daran ist es am Ende auch gescheitert wohl, dass das hier kein herausragendes Match wurde. Svitolina ja die Sandplatzsaison über verletzt gewesen, ist zwar angetreten in Rom und Madrid, sah da aber eben wirklich noch verletzt aus. Hat sich dann hier durch die erste Runde durchgespielt. Zweiter hat sie von der Aufgabe profitiert, aber heute sah man, hey, da fehlt es noch ein bisschen. Und Muguruza hätte das noch abkürzen können. Wirklich Court schön breit machen, aber ist ihr nicht gelungen. Sie geht trotzdem als Favoritin im Moment ins Match gegen Stephens rein. Zweimal haben die beiden gegeneinander gespielt, 1-1 stets. Muguruza dürfte in der jetzigen Form die wohl etwas bessere Spielerin sein, es sei denn, Stephens entdeckt wirklich ihren Offensivgeist und schlägt gut auf. Dann könnte es eine engere Angelegenheit werden.
Kann man sich am Sonntag definitiv darauf freuen. Fehleinschätzung war meinerseits das mit der Dauer des Matches. Genauso fehleingeschätzt habe ich das Spiel Bencic gegen Vekic, dass Vekic gewinnen kann. Okay, konnte ich mir vorstellen, aber 6-4, 6-1 war doch schon eine ordentliche Klatsche.
War auch in der Form überraschend. Bencic hat in dieser Sandplatzsaison immer wieder Matches gehabt, wo sie früh zurückgefallen ist und wo sie das dann noch umdrehen konnte. In Rom ist ihr das zum Beispiel passiert. Und da kam jeweils ihr Vater auf den Court und hat ihr so ein bisschen geholfen, einfach, glaube ich, den Matchplan zu sortieren und sich ein bisschen zu konzentrieren auf ihre Stärken, die man ja dann auch teils in der vorherigen Runde gegen Laura Siegemund sehen konnte. Sie ist eben diejenige, die das Tempo der Gegnerin nutzen kann, um zu kontern, um mit Winkeln vor allem zu kontern. Sie hat einen guten, ja eigentlich sogar einen sehr guten Rückschlag. Aber hier ist es gegen Vekic passiert, relativ ausgeglichener erster Satz, dann verliert sie ihn, dann fällt sie ganz schnell im zweiten Satz zurück und im Gegensatz zu den anderen Matches in dieser Sandplatzsaison ist sie dann nicht mehr zurückgekommen. Und Vekic, da geht man normalerweise von aus, das ist ihr schwächster Belag, das ist nicht unbedingt, was sie will, aber heute die Bedingungen wirkten relativ schnell und da hat sie einfach sehr, sehr viele Winner untergebracht. Und Vekic, das Problem normalerweise von ihr, sie hat nicht die beste Beinarbeit, aber heute hat sie es gut gemacht, souverän gemacht. Bencic hat sie nicht vor zu große Herausforderungen gestellt und Vekic hat ihren Power-Vorteil genutzt und hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere die vierte Runde bei einem Grand Slam erreicht und trifft jetzt auf eine alte Bekannte, denn gegen Joanna Konta hat sie schon einige große Matches gespielt.
Und eben diese Joanna Konta gewinnt gegen Viktoria Kuzmova 6-2, 6-1, 55 Minuten, das kürzeste Damenmatch des Tages. Konta in Rom im Finale gewesen, jetzt in Paris nur im zweiten Spiel, einmal kurz gewackelt im zweiten Satz, ansonsten zur richtigen Zeit richtig in Form gekommen.
Völlig erstaunliche Geschichte. Konta ja vor diesem Jahr überhaupt nicht als Sandplatzspielerin bekannt, hat Waffen in ihrem Spiel, die sie eigentlich zu einer ganz guten Sandplatzspielerin machen sollten, hat es aber in den vergangenen Jahren einfach nicht gezeigt. Und hier und in Rom spielt sie teils sehr, sehr souveränes Tennis. Das Match gegen Kuzmova war ja diejenige, die von der Aufgabe von Kiki Bertens profitiert hat. Kuzmova steht im Ruf, einen sehr guten Aufschlag zu haben, aber sich nicht sonderlich gut für eine Weltklasse-Spielerin zu bewegen. Sicherlich noch was, an dem sie arbeiten kann. Im Moment ist es noch nicht ideal. Und das hat Konta einfach ausgenutzt. Konta hat selber gut aufgeschlagen, hat schnell Druck gemacht, hat die Bälle verteilt, hat Kuzmova laufen lassen und hat das extrem souverän runtergespielt. Eine der besten Leistungen, die wir hier in dem Turnier bisher von der Spielerin gesehen haben. Ich hatte angesprochen, es gab schon einige Matches gegen Donna Vekic, berühmt in 2017, das 10-8 im dritten Satz für Joanna Konta, damals auf dem Center Court in Wimbledon. Tolles Match gewesen. Vekic war das ziemlich dramatisch, weil sie mal wieder gegen einen großen Namen verloren hat. Für Konta war es der Auftakt, um dann später ins Halbfinale einzuziehen. Nicht unmöglich, dass die Siegerin aus diesem Match das wieder schaffen könnte.
Letzten beiden Damenspiele, Kaya Kanepi gegen Veronika Kudermetova. Erster Satz geht an Kudermetova 6-4, danach kann Kanepi mit 6-3, 6-0 die Oberhand gewinnen. Philipp, ihr habt hier in den letzten Tagen schon öfter über die Leistungsspitzen von Kanepi bei Grand-Slam-Turnieren gesprochen. Kann man heute also sagen, ein klassischer Kanepi?
Auf jeden Fall. Sie hat wirklich die Fähigkeit, Top-5-Tennis zu spielen, ist nicht weit hinter den anderen Spielerinnen. Sie ist häufig verletzt, sie tritt mittlerweile kaum noch in Erscheinung zwischen den Grand-Slam-Turnieren, aber wenn die ums Eck kommen, dann ist sie dabei. Und das hier war wirklich klassisch Kanepi, am Anfang relativ viele Fehler drin. Kudermetova hat das dann auch schlau gemacht, hat Kanepi wirklich ans Laufen gebracht, aber Mitte des zweiten Satzes, da hat sich Kanepi dann reingefuchst. Da gab es ein paar längere Spiele, Kanepi hat dann so ein bisschen ja, ihr Zielwasser gefunden und hat von da an einfach sehr präzise, harte Schläge untergebracht und hat das dann aufgezogen in einer Art, wie das fast nur sie kann. Und sie hat, glaube ich, 7-mal in ihrer Karriere ein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Für eine Spielerin, die eben abseits davon nicht so viele Höhepunkte in ihrer Karriere hatte, ist das einfach erstaunlich. Und das Tennis, was sie hier teilweise gespielt hat, war auch erstaunlich.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem dicken Ding des Tages, würde ich sagen. Karolina Pliskova verliert in 2 Sätzen gegen Petra Martic. Die an 2 gesetzte Pliskova ist raus. Und Philipp, dein Job ist es jetzt, mir und den Zuhörern zu erklären, warum das eher eine kleinere Überraschung ist, dass die Siegerin von Rom heute 3-6, 3-6 gegen Petra Martic verliert.
Weil sie in Martic auf eine Spielerin getroffen ist, die ihr nicht liegt. Ich glaube, die Bilanz steht nach diesem Match 4-1 für Martic. Martic ist nicht unbedingt eine Abwehrkünstlerin, aber sie ist in der Lage, die Schläge von Pliskova zu absorbieren. Und Pliskova hat heute versucht, ganz klassisch, hart und flach die Bälle zu schlagen. Und Matic hat gerade auf ihrer Rückhandseite sehr, sehr viel Slice da reingelegt, hat dadurch das Tempo immer wieder rausgenommen. Pliskova wusste davon oder damit nicht viel anzufangen. Das kennen wir, ein sehr klassisches, wie valides Mittel im Tennis, wenn der Slice kommt. Also damit die Tempoentschärfung, dann tun sich ganz viele Spieler und Spielerinnen schwer. Und das war heute bei Pliskova der Fall. Darüber hinaus hat sie nicht so richtig gut serviert, hat am Anfang ein paar unkonzentrierte Fehler drin gehabt, hat dadurch Matic reinkommen lassen und Matic so oder in dem Moment, wo sie dann in Führung war, hat sich an die Spitze gesetzt. Und das haben wir schon im letzten Match gesehen. Der Moment, wo sie das Match übernehmen kann, übernimmt sie es. Ich habe schon gesprochen über die Defensive. Sie hat darüber hinaus einfach klug in der Offensive angegriffen. Sie hat nicht die härtesten Schläge auf der Tour, aber sehr präzise Schläge, häufig mit Spin drin. Und so ist sie dann in der Lage, jemand wie Pliskova zu bewegen. Pliskova will nicht bewegt werden. Pliskova will im Endeffekt sich ja 2-3 Meter jeweils nach rechts und links bewegen und von dort diese flachen, harten Schläge unterbringen. Und das hat Matic ihr nicht erlaubt und Pliskovas Aufschlag war heute nicht da, um sie zu retten. Und so hat Matic das dann hier geschafft. Und Kanepi gegen Matic, das sind zwei Spielerinnen der nächsten Runde, die wahrscheinlich in ihrer Karriere mehr hätten erreichen können. Und hier kriegen sie jeweils eine große Chance, nicht nur auf ein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier, sondern vielleicht dann sogar ins Halbfinale einzuziehen.
Das ist die untere Hälfte des Damen-Draws gewesen. Wir müssen natürlich noch einen kurzen Blick auf die obere Hälfte werfen, denn gestern sind Spiele nicht zu Ende gespielt worden, die dann heute fertig gespielt wurden. Aus dem oberen Bereich ist das einmal Madison Keys, gewinnt gegen Priscilla Hohn aus Australien und zwar mit 6-3 im dritten Satz, trifft jetzt auf die Qualifikantin Anna Blinkova aus Russland. Philipp, das Spiel wurde bei 1-1 Satz gestern beendet und heute zu Ende gespielt.
Und keine Überraschung, dass Keys das am Ende gewonnen hat. Sie hätte auch gestern den zweiten Satz gewinnen können. Sie hat einfach den Power-Vorteil gegen Hohn. Sie hat hier letztes Jahr im Halbfinale gestanden. Sie fühlt sich wohl auf dem Sand. Sie ist eine, die in der vierten Runde eine Herausforderung werden könnte für Osaka. Ich gehe davon aus, dass sie gegen Anna Blinkova gewinnen wird. Also das war keine große Überraschung, dass sie das zu Ende bringt. Und sie gehört hier zu den gefährlichen Spielerinnen der Auslosung.
Etwas weiter gestern waren Lesia Zurenko und Alexandra Krunic. Die hatten schon 6-6 im dritten Satz, als das Spiel unterbrochen wurde. Am Ende gewinnt Lesia Zurenko mit 11-9 den dritten Satz und darf zur Belohnung morgen früh gegen Simona Halep den Tag auf dem Châtrier eröffnen.
Das war's. Ja, viel Spaß dabei, kann man nur sagen, denn Zurenko sah heute schon mitgenommen aus. Das hat sie ja nachher in der Pressekonferenz erklärt. Gestern ist Lesia Zurenko 30 Jahre alt geworden und wer sich von unseren Hörern und Hörerinnen an die runden Geburtstage erinnert, erinnert sich vielleicht, ach, so schön ist das jetzt auch nicht immer. Zurenko hat erzählt, wie sie die letzten 2-3 Tage sehr mit dem Gedanken zu kämpfen hatte, dass sie jetzt 30 wird, dass das Leben jetzt zu Ende geht, dass die Karriere jetzt zu Ende geht und meinte, sie hätte eigentlich gar keinen Bock gehabt, das Match zu spielen und hätte sich dann irgendwie dahin gerettet bis zu diesem 6-6 im dritten Satz und heute, das war ein Hauen und Stechen. Beide wirkten einfach ziemlich platt von gestern. Krunic wie Zurenko, beide haben sich über den Platz geschleppt und am Ende hat Zurenko das irgendwie geschafft. Sie dürfte keine große Chance gegen Simona Halep haben, die in der Vergangenheit schon gut aussah gegen Zurenko und hier dann am Ende relativ klar gewinnen dürfte.
Das waren die Damen. Wir müssen natürlich noch die Gewinnspielfrage des Tages auflösen. Andreas hatte gestern gefragt, welches der 8 heute gestarteten Damenmatches dauert am längsten? Und klar, ihr habt es mitgekriegt, Sevastova gegen Mertens, 3 Stunden 21. Ich glaube, bei Twitter hat Andreas schon bekannt gegeben, wer gewonnen hat. Habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber auf @chipandcharge bei Twitter könnt ihr das definitiv nochmal nachlesen. Und jetzt kommen wir zu den Herren.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportpodcast.de.
Die Herren haben heute im Order of Play den Damen den Vortritt gelassen. Philipps hat es vorhin schon angesprochen, deshalb ging es teilweise ein bisschen später los. Kei Nishikori ist unser Match des Tages, denn der hat 4 Stunden 30 gegen Laszlo Djere gebraucht, lag im fünften Satz schon mit 2 Breaks zurück und ist jetzt bei 9,5 Stunden Tennis in Paris dieses Jahr. Philipp, das wird nicht leichter für ihn in den nächsten Tagen.
Nein, wird's nicht. Er ist natürlich bekannt dafür, so lange Matches zu spielen. Er ist der König des fünften Satzes seine Bilanz jetzt bei 20-6, glaube ich, wenn man alles zusammenzählt. Davis Cup etc. meine ich sogar 22-6. Er ist immer wieder in der Lage, sich in diesen Matches zu verstricken, was natürlich daran liegt, dass er ein guter Return oder ein sehr guter Return-Spieler, aber kein sonderlich guter Aufschläger ist. Also seine Matches tendieren dazu, ein bisschen hin und her zu wabern. So ist es heute auch gegen Jerry passiert. Da hat er 6-4 den ersten Satz gewonnen, den zweiten hätte er eigentlich auch gewinnen können, den hat er sich dann noch so ein bisschen klauen lassen von Jerry, und im vierten Satz, den er dann verlor, nachdem er den dritten gewann, da hätte er das eigentlich auch schon zumachen können, aber den gab er auch ab. Dann hat Jerry so eine richtige Hochphase Anfang des fünften Satzes gefunden. Vorher hatte er primär dafür gesorgt, dass die Bälle zurückkommen und dass er den Court schön breit macht, und dann fing er an, wirklich Winner um Winner zu schlagen. Ungefähr 15 Minuten lang hat halt sehr spitze Winkel gefunden gegen die Schläge von Nishikori, führte dann 3-0, hat wirklich einen Urschrei abgelassen. Ich dachte schon, hey, freu dich nicht zu früh, denn Nishikori ist der König, aus solchen Situationen zurückzukommen. Und dann hat er sich einen Break erarbeitet, dann hat er ein bisschen Probleme gehabt, den eigenen Aufschlag durchzubringen, hat er sich das nächste Break zurückgeholt, und ab da ging es dann ein bisschen hin und her, aber Nishikori sah von dem Zeitpunkt an immer wieder jeniger aus, der das wahrscheinlich am Ende würde gewinnen können, einfach weil er fit ist, weil er natürlich die Art von Spiel hat, um jemanden wie Jerry von Ecke zu schicken, und Jerry hat in diesem Jahr den Durchbruch geschafft, und man sieht, er ist ein kompetenter, ein guter Spieler, aber man sieht vielleicht auch, dass er noch nicht in der körperlichen Verfassung ist, wo er solche Matches einfach mitgehen kann. Da wird er wahrscheinlich auch noch eine Off-Season verbrauchen, in der er sich dann richtig fit macht und wo er es dann mit jemandem wie Nishikori aufnehmen kann. Und Nishikori tendiert ja dazu, sich zu verletzen oder sich zu erschöpfen in diesen langen Matches. Kann sein, dass ihm das schon in der nächsten Runde passieren wird, dass er da in richtige Schwierigkeiten gerät. Aber er würde erstmal dankbar sein, hier eine Runde weitergekommen zu sein.
8-6 im fünften Satz für Nishikori, der jetzt auf Benoit Paire trifft, der von einer Aufgabe von Carreño Busta profitierte. 6-2 hatte Paire den ersten gewonnen, Carreño Busta 6-4 den zweiten, 7-6 dann der dritte Satz an Paire, und dann musste Carreño Busta aufgeben.
War ein gutes Match. Paire scheint im Moment wirklich in einer richtig guten Form zu sein. Die Rückhand sitzt, die ist im Moment fast fehlerfrei. Dazu hat er ja eben durch den Return einfach die Chance, fast jeden Aufschläger in Verlegenheit zu bringen. Und trotzdem, das war ja eine sehr ausgeglichene Geschichte bis hin zum Ende des dritten Satzes. Und dann Carreño Busta schien sich wirklich direkt vor dem Tiebreak des dritten Satzes zu verletzen, hat sich dann nach 3 Punkten direkt behandeln lassen, hat in den nächsten 5 Punkten kaum noch Land gesehen und hat dann aufgegeben. Schien eine Leistenverletzung zu sein. Er war natürlich wirklich mitgenommen, weil nach den Australian Open, wo er unglücklich gegen Nishikori ausgeschieden war, hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, und jetzt sah er hier in den ersten 2 Runden wie einer der besten Spieler im Turnier aus. Und er ist ja jemand, der zum Beispiel auch die allerbesten auf Sand in Gefahr bringen kann, durch seine Art Tennis zu spielen. Und hier, denke ich, wäre für ihn noch einiges drin gewesen. Er verliert gegen Paire. Für Paire die goldene Chance, würde ich sagen, mal richtig weit im Grand Slam-Turnier zu kommen. Er sollte nicht chancenlos sein gegen den Nishikori. Beide schon einige Male gegeneinander gespielt. Ausgeglichene Bilanz. Bei Grand Slam-Turnieren haben sie 2-mal gegeneinander gespielt. Beide Male ging es in den 5. Satz. Das könnte hier auch passieren, weil beide so return-stark sind. Und der Sieger kriegt dann höchstwahrscheinlich die Chance, in der nächsten Runde gegen Rafael Nadal zu spielen. Und das wollen sie sich wahrscheinlich beide nicht entgehen lassen.
Ja. Vorher, bevor wir über diese Paarung sprechen, sprechen wir natürlich noch über Roger Federer. Roger Federer war einer der Herren, die lange auf den Auftritt warten mussten, denn davor war das Marathon-Match zwischen Sevastopol und Mertens. Dann durfte er gegen Casper Ruud ran. Ich habe heute gelernt, er hat schon gegen den Vater von Casper Ruud spielen dürfen, vor vielen, vielen Jahren, Christian Ruud, und hatte aber jetzt mit dem Sohn, mit Casper Ruud, keine Probleme. 6-3, 6-1, 7-6, da hat einer nochmal gezeigt, wer der Chef auf dem Platz ist.
Ja, ich habe wenig von dem Match gesehen, muss ich zugeben, einfach weil so viele andere Sachen passiert sind. Was ich sah, war teils überlegen und vor allem überragend von Federer in den Sätzen 1 und 2. Da hat man gesehen, hey, jemand wie Ruud hat noch nicht gegen jemanden wie Federer oder gegen jemanden wie Federer in solcher Form gespielt. Federer hat so seine klassische Variabilität rausgeholt, hat zwar relativ viele kurze Returns drin gehabt, hat Ruud damit eben so ein bisschen nach vorne gelockt. Ruud ist es gewohnt als ein Sandplatzspieler, dass die Returns tief kommen und man dann den Punkt aufbaut. Das hat ihm Federer am Anfang nicht gegeben. Dann der dritte Satz, war wirklich eine enge Geschichte. Das hätte Ruud auch gewinnen können, aber dann war es so dieser klassisch Federer, hey, ich bin schon ein paar hundert Mal in dieser Situation gewesen. Ich bringe das jetzt mal zu Ende, paar hundert Mal. Stichwort, das war sein 400. Grand Slam Match. Hat noch kein Spieler oder Spielerin im Einzel geschafft. Und er hat am Ende jetzt, glaube ich, den 355. Sieg hier geschafft. Also eine der Sachen, die ihm wahrscheinlich immer bleiben wird.
Ja, und um die Statistik noch weiterzuführen, die letzten 60 Grand-Slam-Turniere, also letzten 15 Jahre, hat Federer 56 Mal mitgespielt und davon 54 Mal die zweite Woche erreicht. Also nur zweimal in der ersten Woche ausgeschieden in 15 Jahren. Ähnlich unfassbare Zahlen wie das 400. Grand-Slam-Match. Federer trifft nun auf Leonardo Mayer aus Argentinien, der den Traumlauf von Nicolas Mahü beendet hat. Da könnte es sein, dass Federer ein bisschen mehr Arbeit hat als gegen Kaspar Ruud.
Gehe ich auch von aus. Er hat in der Vergangenheit schon ein paar Mal gegen Leonardo Mayer gespielt, noch nicht verloren. Mayer hat ihn allerdings schon in Schwierigkeiten gebracht. Viele werden Mayer vielleicht aus Hamburg kennen. Dort ist er ja gern gesehen, hat schon gewonnen, ist ein guter Sandplatzspieler, ist nicht immer der konstanteste Spieler das Jahr hindurch. Aber wenn er in Form kommt, dann kommt er in Form. Und hier hat er ja unter anderem schon Diego Schwartzmann, den letztjährigen Viertelfinalisten, besiegt. Dann in einem sehr emotionalen wie intensiven Match gegen Mahü gewonnen. Mahü schien zum Ende ein bisschen angeschlagen, hat sich, glaube ich, zwischendrin auch behandeln lassen. Hat wieder ein ähnlich radikales Tennis gespielt, wie zum Beispiel gegen Philipp Kohlschreiber in der vorherigen Runde, aber Mayer hat sich da nicht abkochen lassen und hat es dann am Ende in einem wirklich spannenden oder vielmehr schönen Tiebreak zu Ende gebracht. Und apropos schön, die Szenen danach waren wirklich toll. Mayer besiegte ihn und dann kam der Sohn von Mahü auf den Platz gelaufen, den wir ja schon nach dem Sieg gegen Kohlschreiber gesehen haben. Und es wirkte wie ein Abschied von Mahü vom Einzel. Und alle Zuschauenden standen auf, Mayer auch. Bei Mayer kamen sogar die Tränen. Also es war primär ein emotionales Match und Mayer war einfach reif genug, um in dem Match durchzukommen. Und ich gehe davon aus, dass er Federer ein bisschen fordern wird. Wahrscheinlich gewinnt Federer das nachher in 4 Sätzen. Aber Mayer, das ist schon eine Stufe höher, als was Federer bisher gesehen hat in diesem Turnier.
Bisschen gefordert ist vielleicht auch das Stichwort fürs nächste Match. Rafael Nadal gegen David Goffin. Nadal hat einen seiner im Durchschnitt 1,8 Sätze pro French Open verloren. Am Ende hieß es 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 für Rafael Nadal. Und ich hatte irgendwie nie so ganz das Gefühl, dass da noch was anbrennen könnte. Wir haben keine Wiederholung der Niederlage von Rafael Nadal von vor genau 10 Jahren, damals gegen Robin Söderling, heute erlebt.
Nein, das wäre auch eine Überraschung, also wäre eine Sensation gewesen. Goffin hat die Mittel, um Nadal in Gefahr zu bringen. Das hat er in deren Matches bisher gezeigt. Und Goffin war vor 2 bis 3 Jahren wahrscheinlich einer der 4, 5 besten Sandplatzspieler auf der Tour. Das hat man heute im 3. Satz gesehen. Aber das Match ging klassisch Nadal-mäßig los. Er hat eben nicht nur 6-1 im ersten Satz gewonnen, er hat total dominiert. Die ersten 1,25 Sätze hat wieder sein klassisches, brutales Sandplatztennis aufgezogen, gegen das Goffin nicht viel ausrichten konnte. Goffin eigentlich immer in der Defensivposition gewesen. Ab Mitte des 2. Satzes hat er reingefunden, Nadal ein bisschen in Anführungszeichen schwächer gespielt. Schwächer heißt halt immer noch sehr gut statt nur überragend. Und dann im 3. Satz war es ganz spannend. Da hat Goffin versucht, mit der eigenen Vorhand die Vorhand von Nadal anzugreifen. Und Goffin ist ja der Meister darin, die Linien entlang zu gehen. Das heißt, wenn er die Linie auf der Vorhand entlang geht, dann geht er in die Vorhand von Nadal rein. Und wer zum Beispiel das Ende des 3. Satzes schaut, der sieht, da waren mehrere Angriffe drin, die Linie entlang, wo Nadal dann am Ende den Kürzeren gezogen hat. Und trotzdem hat er sich sofort wieder aufgerappelt, hat das Match dann wieder so ein bisschen auf seine Linie gezogen im 4. Satz und hat das dann souverän gewonnen. Für ihn sicherlich eine gute Herausforderung, dass er eben auf jemanden getroffen ist, den so ein bisschen herausfordert auch, der die Waffen in der Theorie hat, um ihn in Bedrängnis zu bringen. Denn in der nächsten Runde sollte er eigentlich recht locker gewinnen.
Denn dort trifft er auf Juan Ignacio Londero, der in 5 Sätzen gegen den Wildcard-Inhaber Corentin Moutet aus Frankreich gewonnen hat. Der Weg von Nadal, also er nimmt jetzt so ein bisschen Fahrt auf, glaube ich. Wir müssen uns keine größeren Sorgen um ihn machen.
Nein. In der nächsten Runde sollte er wirklich nicht in Gefahr geraten. Das war ein sehr stimmungsvolles Match. Moutet gegen Londero. Das hat viel Spaß gemacht, am Bildschirm zu verfolgen. Ich bin mir sicher, vor Ort was noch viel besser. Moutet ist hier wirklich ein ganz junger Franzose, dem man ansieht, dass er das Charisma und auch das Tennis hat, um mal durchaus einen Star zu werden, aber man merkt dann eben auch, hey, so ganz konstant ist das alles noch nicht, was er bringt. Und Londero, obwohl er auch erst in diesem Jahr so richtig den Durchbruch geschafft, wirkt einfach schon ein bisschen reifer in seinem ganzen Spiel. Und er mag Nadal wieder dahin bringen, dass er 8 bis 10 Spiele gegen Nadal gewinnt, aber ich denke nicht, dass er ihn wirklich wird herausfordern können. Für Londero ist das jetzt schon ein riesiger Erfolg gewesen. Er hat sein erstes ATP-Turnier gewonnen, er ist hier in die 4. Runde gekommen, hat dabei wirklich gutes Tennis gespielt und das Match gegen Mute wird ihm bestimmt bleiben, denn das war wirklich sein Samstagnachmittagsknaller mit französischem Publikum, das komplett aufgedreht war.
Jetzt müssen wir ein bisschen schummeln, Philipp. Also während wir aufnehmen, es ist gerade 21.36 Uhr. Es gab zwei Spiele, die sehr spät begonnen wurden. Das eine ist Wawrinka gegen Dimitrov, das andere Tsitsipas gegen Krajinovic. Lass uns kurz mit Wawrinka gegen Dimitrov anfangen. Das wurde bei 7-6, 7-6 nach zwei Sätzen beendet. Wawrinka hat ordentlich zu tun gegen Dimitrov, hat sich aber zweimal im Tiebreak knapp durchsetzen können. Dein Eindruck von dem Spiel bisher?
Klassisch Dimitrov, würde ich sagen. Dimitrov hatte sehr viele Chancen, gerade im ersten Satz. Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war Wawrinka schnell in Führung gegangen. Dimitrov kam dann wieder rein. Dann habe ich auch angefangen, das Match aktiv zu schauen. Und Dimitrov hat fast all die Ballwechsel gewonnen, an die man sich erinnert. Die langen, die zähen, wo es wirklich hoch herging, wo das Publikum was zu sehen hatte. Aber die kurzen Ballwechsel, die gingen vornehmlich an Wawrinka. Sei es wegen seinem starken Serve, sei es, weil er besser returniert hat als Dimitrov. Also so ein bisschen, was wir von Dimitrov kennen. Dimitrov, der alte Styler, der aber jetzt nicht unbedingt die Finesse, ne? Finesse vielleicht das falsche Wort, der die Taktik besitzt oder so das auf den Punkt kommen in einem Match besitzt, um wirklich die ganz wichtigen Punkte zu gewinnen. Und die beiden sind schon ein paar Mal aufeinander getroffen, häufig mit dem besseren Ende für Wawrinka, gerade im letzten Jahr, und genau daran hat es wieder erinnert. Dimitrov könnte hier 2-0 Sätze führen, aber sein Aufschlag kam nicht in der Form, er hat nicht so gut retourniert wie Wawrinka, hat die wichtigen Punkte nicht gewonnen und so wird er das wahrscheinlich morgen dann auch im dritten Satz verlieren.
Der Sieger von den beiden spielt gegen den Sieger Tsitsipas Krajinovic. Die spielen aktuell auch noch. Der erste Satz ging 7-5 an Tsitsipas, der zweite 6-3. Im Moment befinden sie sich bei 5-2 für Krajinovic im dritten Satz. Krajinovic mit mehreren Satzbällen, es wird immer wieder ausgeglichen. Ich denke, wir reichen das am Ende der Sendung nach, wenn es bis dahin dann endlich beendet ist. Also A, der Satz, und B, wahrscheinlich auch das Spiel. Denn es ist schon ziemlich finster in Paris, wenn man da im Moment mal auf den Bildschirm guckt.
Ja, das wird sicherlich gleich abgebrochen werden. Da gehe ich schwer von aus, wenn Krajinovic den dritten Satz gewinnen sollte. Ansonsten wahrscheinlich bei 4-5 im dritten Satz. Also wenn ihr das hört, dann ist das hier schon lange abgebrochen. Es war ein unterhaltsames Match. Man sieht einfach, dass Tsitsipas eine Explosivität im Spiel hat, die vielleicht seinesgleichen im Moment sucht. Es erinnert ein bisschen an Tsonga, obwohl er eine andere Art von Spieler ist als Tsonga, aber das war schon beeindruckend. Und Krajinovic war ja hier reingekommen mit langen Matches, wirkte platt nach der letzten Runde, hatte ein paar Chancen in diesem Match, aber da hat Tsitsipas eben ganz schnell jeweils die Tür zugemacht. Ich gehe davon aus, dass Tsitsipas das entweder in 3 oder morgen im 4. Satz beenden wird und dann kann man sich freuen. Tsitsipas gegen Wawrinka, das dürfte ganz, ganz großer Spaß werden.
Genau, erstmal sehen wir die 4 morgen dann nochmal wieder. Aber heute haben wir noch ein Spiel gesehen, was gestern abgebrochen wurde. Luca Puig gegen Martin Klisan. Und zwar wurde das Spiel bei 7-6, 2-6, 6-3 und 3-1 für Martin Klisan abgebrochen. Also 2-1 Satzführung, 3-1 im 4. Satz. Klisan kriegt im 4. Satz dann heute kein Bein mehr auf den Boden. Luca Puig macht 5 Spiele in Folge, gewinnt den Satz 6-3. Im 5. Satz ist Puig dann 5-4 vorne, schlägt schon zum Match auf, wir erinnern uns an Sloane Stephens, und sieht wieder klare Sieger aus. Am Ende geht das Ding 9-7 an Klisan. Das war große Unterhaltung, die mich heute sehr, sehr erfreut hat.
Und beides ja durchaus auch emotional volatile Spieler, also man darf dran teilhaben, wenn man ihnen zuschaut, und Puig wird sich wahrscheinlich wirklich ins Hinterteil beißen, denn das war natürlich die große Chance. Er stand im Halbfinale der Australian Open. Ich bin mir sicher, hätte es hier gerne wiederholt. Er hätte einen harten Weg vor sich gehabt, aber trotzdem, eigentlich ist er ein richtig guter Sandplatzspieler, und das dann noch herzugeben gegen Klisan, keine Frage, jemand, der kompetent ist auf dem Sand, der aber schon gestern zwischendrin nicht unbedingt wie der bessere Spieler aussah, obwohl er geführt hat. Da hat er Puig viele, viele Fehler machen lassen und dann eben Puig kam heute raus. Das war nicht so die Überraschung, hat das Match übernommen, Kljan sich plattrollen lassen und Puig hätte es nach Hause bringen müssen. Aber Kljan ist eben wirklich so ein zäher Onkel, der das dann noch retten kann. Und wahrscheinlich hat er nicht eine richtig große Chance in der nächsten Runde gegen Khachanov, aber er wird froh sein, auch mal wieder bei einem Grand-Slam-Turnier gezeigt zu haben, was er eigentlich kann.
Das war's, Philipp. Wir sind durch. In Paris wird tatsächlich immer noch gespielt. Ich glaube, es ist das sechste Mal Einstand jetzt gerade bei Aufschlag von Tsitsipas. Aber wir sind mit unserem Daily Tout le Jour auf meinsportpodcast.de durch. Ich wurde an dieser Stelle noch gebeten, von Andreas eine Sache zu korrigieren. Er hat gestern gesagt, dass Jan-Lennard Struff schon mal im Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier war. Das stimmt zumindest fürs Einzel nicht. Hiermit dann korrigiert. Und damit würde ich sagen, wir machen noch einen ganz kurzen Blick vielleicht auf morgen, Philipp, was uns da erwartet. Ich glaube, ich freue mich tatsächlich am meisten auf das Spiel von eben diesem Jan-Lennard Struff gegen Borna Coric. Das ist Spiel 2 auf Court Nummer 14. Leider ein bisschen, ich finde, hätte ein bisschen größeren Platz verdient gehabt. Aber Philipp, was ist dein Highlight morgen?
Wahrscheinlich wieder so ein bisschen die breite Masse an Spielen. Ich denke, wir könnten ein paar Überraschungen sehen, nicht unbedingt bei Halep Zurenko, die den Chatrier eröffnen werden, auch nicht bei Djokovic Caruso, das Match, was danach kommt. Aber wie wäre es bei Serena Williams gegen Sophia Kennen? Ist das etwas, wo Kennen das doch an sich reißen kann? Einfach weil sie zäh genug ist. Wie wird es bei Fonini gegen Bautista Agut, was Longlen eröffnet? Fonini sicherlich im Moment in einer absoluten Topform, wären mögliche Gegner von Alexander Zverev in der nächsten Runde, aber Bautista Agut stellt sich ja bei sowas sehr gerne in den Weg. Dann Team gegen Cuevas später am Tag auch auf dem Long Lane. Cuevas ist jemand, der schon mehrfach gegen Team auf Sand gewonnen hat. Und wenn Team nicht in die Pötte kommt, dann könnte er hier richtig in Gefahr geraten. Andrea Petkovic gegen Ash Barty, danach auf demselben Court. Barty geht da schon als ziemlich klare Favoritin rein, dürfte die taktischen Mittel haben, um Petkovic in Schach zu halten. Aber vielleicht kann Petkovic wieder so ein bisschen Straßenkampf draus machen. Simon Mathieu, dieser neue Court, hinten in dem Gewächshaus oder neben dem Gewächshaus eröffnet mit Lajovic gegen Zverev. Da kann man gespannt drauf sein, haben ja beide letztes Jahr hier gegeneinander gespielt. 5 Sätze waren es. Lajovic so ein bisschen ein Mini. Wawrinka hat die Mittel, um Zverev in Gefahr zu bringen. Zverev geht als Favorit rein, könnte hier aber straucheln und dann von dir angesprochen. Das dürfte wirklich ein Highlight werden. Struff gegen Coric, kann man gespannt drauf sein. Struff hat die Mittel, um Coric zu besiegen, aber Coric ist so ein Spieler, der alles aufsaugen und verschlucken kann und am Ende die meisten Spieler aussitzen kann. Also ziemlich offene Sache dort auf Court 14.
Es wird ein guter Tag und natürlich gibt es auch wieder eine Gewinnspielfrage und zwar ist das für morgen. Welches dieser Matches dauert am längsten und die 4 Matches, die zur Auswahl stehen, Philipp hat sie, glaube ich, eben fast alle genannt, sind die Herren-Matches Zverev gegen Lajovic, Struff gegen Coric, Del Potro gegen Thompson und Team gegen Cuevas. Das Ganze müsst ihr uns schreiben auf Twitter, auf Facebook, teilt uns eure Meinung, euren Tipp mit und dann könnt ihr eine aktuelle Ausgabe des Tennis-Magazins gewinnen. Philipp, sie spielen tatsächlich noch ein Aufschlagspiel weiter. Tsitsipas hat gerade lange diskutiert mit dem Schiedsrichter, aber es geht beim Stand von 5:3 für Krajinovic jetzt doch noch mindestens ein Aufschlagspiel weiter. Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Wir reichen das Ergebnis natürlich morgen danach. Morgen ist Andreas wieder für euch da mit Philipp zusammen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und ihr kennt das. Erzählt euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast. Liked und teilt uns auf Facebook oder auf Twitter und hört morgen hier wieder rein. Tschüss.
Tout le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open mit Tobias Rieger und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.